willkommen zu einer neuen Episode von Game of Creativity. Heute spreche ich mit Jonas von Blanken, der gerade die Marke Oscar in die Welt gebracht hat. Und dieses Gespräch hat in seinem Atelier stattgefunden. Wir sprechen über die Düfte der Kindheit, Düsseldorf als Business-Standort, das Entstehen einer Marke, die Machermentalität, die Magie des ersten Moments und das Erstellen einer Content-Strategie für eine Markeneinführung am Beispiel vom Oscar und warum Zuhören die wichtigste Fähigkeit eines Content-Marketeers ist. Ich wünsche viel Spaß mit diesem Gespräch mit Jonas, denn es gibt unheimlich viele wertvolle Einblicke und ohne weitere Umschweife gehen wir jetzt direkt in das Gespräch. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Game of Creativity. Heute spreche ich mit Jonas von Blanken. Und Jonas ist auf sehr, sehr vielen Spielfeldern unterwegs. Er ist leidenschaftlicher Koch. Er hat unter anderem viele Jahre als Customer Marketing Manager bei Sony gearbeitet. Und heute ist er Inhaber der von Blanken GmbH und berät Unternehmen im Bereich Social Media Strategie und integrierter Content Strategie. Er ist Founder und CEO bei Oscar Deutschlands und er hat damit eine Marke geschaffen, die handgemachte Naturpflegeprodukte in Deutschland kreiert und herstellt. Und wir werden jetzt gleich ganz tief einsteigen in Jonas Themen. Und aber vorab die Frage an dich, Jonas, habe ich irgendwas beim Intro vergessen? Und erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du heute bei Game of Creativity dabei bist.
Ja, erstmal lieben Dank. Vergessen hast du nichts. Ich freue mich drauf. Also ich habe richtig Bock. Ich finde es schön, dass du hier in mein Reich gekommen bist, mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken.
Ja,
ich nenne das hier ganz gerne Atelier.
Genau, wir sind hier in deinem Atelier, wo ich gerade schon sehen durfte für alle Hörer, wie du deine Düfte mischst, wie du deine Kompositionen machst. Und ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen, hier stehen ganz viele kleine Fläschchen und Töpfchen und hier kann man unglaublich viel erfahren, riechen, ich jetzt in dem Fall natürlich auch sehen, aber vielleicht magst du die Zuhörer mal ganz kurz mit in deine Welt nehmen.
Ja, ich glaube, das Gerüche ist so ein Sinn, der total unterschätzt ist. Ne? Also in erster Linie, die Leute wollen was sehen, die Leute wollen irgendwie was hören und fühlen und riechen ist immer so ein Thema, das können sich manche Leute nicht vorstellen, ne? Weil es auch manchmal mit irgendwie negativen Dinge assoziiert ist. Und ich finde die Luftwelt aber sehr spannend. Und ich glaube, dass man das hier auch in diesem Raum irgendwie spürt. Überall sind so Gerüche versteckt. Ich habe dir ja gerade mal ein paar Parfums und ein paar einzelne Düfte irgendwie gezeigt, die halt gleichzeitig irgendwie auch Erinnerungen sofort irgendwie in die
Nase hervorrufen. Ja, auf jeden Fall. Also diese Note von Lavendel, die habe ich immer noch in der Nase. Ja. Und super schöne Kindheitserinnerung. Und da kommen wir direkt zu meiner ersten Frage. Und zwar, wie hat denn deine Kindheit gerochen?
Meine Kindheit, wie hat meine Kindheit gerochen? Das ist eine spannende Frage. Ja, also ich würde erstmal sagen, nach frischer Wäsche. Das ist für mich tatsächlich ein spannendes Thema, was noch ein bisschen weiter reicht als nur Kindheit. Aber ich bin in meinem Keller in unserem Elternhaus, bin ich mal runtergegangen und habe da in der Werkstatt von meinem Vater immer irgendwie was gesucht und genau daneben stand die Waschmaschine und deshalb hat es immer nach frischer Wäsche gerochen. Also ich habe da immer schon versucht zu werkeln oder habe im Garten beispielsweise irgendwie mit Kräutern gekocht, okay, sozusagen. Aber Dreh- und Angelpunkt war eigentlich immer der Keller. Da bin ich an der Waschmaschine oder wie ich sie jetzt Kind genannt habe, Atabeng, vorbeigelaufen.
Ja, cool. Ja, also da als Kind ist man ja sowieso immer viel draußen und ja, dann natürlich auch immer alles dreckig und dann muss man waschen, das stimmt.
Genau.
Und,
ja.
Das ist ein sehr, sehr treffend, finde ich, passt gut. Und ja, vielleicht ist das schon so ein bisschen ausschlaggebend gewesen für das, was du heute machst, wer weiß.
Ja.
Du bist ja in deinem Leben schon viel herumgekommen. Und du hast ja schon an vielen Orten gelebt. Aber warum bist du heute hier in Düsseldorf? Und wie war dein Weg hierhin?
Ja, spannend. Spannende Frage. Ich bin ja in Krefeld groß geworden. Und da war ich auch relativ lang. Und bis zum, ich glaube, also meine Eltern haben mich immer mit in den Urlaub genommen, egal wohin. Also ne, es war in Portugal, wir sind ganz häufig früher nach Frankreich gefahren, auf so einem tollen Campingplatz, wo, den ich immer großartig fand. Ich habe immer geweint, als wir aus Frankreich wieder nach Hause gefahren sind.
Darf ich ganz kurz fragen, wo war das? In welcher Ecke in Frankreich?
Oh, das, ich glaube...
War das am Atlantik?
Nee.
Zufällig?
Das weiß ich nicht genau.
Ich war mit meinen Eltern nämlich immer ganz häufig in der Nähe von Bordeaux. Ja. Das, so zwischen Bordeaux und Biscarrosse. Ja. Am Atlantik, und da ist Lacanau, und das war so ein Örtchen, wo ich meine Kindheit verbracht habe und wo es sehr nach Lavendel gerochen hat, weil da gab es unendlich große Lavendelfelder, und deswegen hast du gerade hier bei mir auf jeden Fall diese Erinnerung.
Ja, perfekt.
Hätte ja sein können, dass das jetzt zufällig der gleiche Ort war.
Ja. In der Nähe. Nee, war es leider nicht. Also, weiß ich nicht. Aber ich hätte jetzt irgendwas Loire oder sowas gesagt, aber Frankreich ist halt toll für Düfte und Co. Gut, aber nachdem ich da viele Erfahrungen gesammelt habe, dass ich irgendwie immer weg wollte, habe ich mich entschieden, man entscheidet man sich dazu, 15 oder so war ich, da bin ich in die USA gegangen für ein halbes Jahr. Standard-Schüleraustausch und so weiter. Ich war super schlecht im Englischen, aber was dann eben spannend war, du kommst aus einem Schüleraustausch wieder und das Englisch funktioniert und du bist inspiriert und irgendwie die ganze Welt möchtest du ab dem Moment irgendwie erobern.
Ja, und so. Wo warst du da?
Ich war in Santa Rosa. Das ist eine Stunde nördlich von San Francisco. Mhm. Viele kennen das unter irgendwie Napa Valley und
große Weingegend.
Sonoma County. Sehr viel Wein, riesengroße Landstreifen, wo einfach tolle Natur ist. Also das war ein großartiger.
Man hast ja auch Glück gehabt, dass du da nach Kalifornien gekommen
bist. Ja, da waren auch andere, hier, ne? Da waren ein paar andere, die waren halt echt am Arsch der Heide.
Also ja, die haben so mit den Hillbillys in der Mitte des Landes.
Nee, also da hatte ich richtig Glück. Ich hatte zwei tolle Familien. Ich hatte erst eine Familie, dann muss das nochmal gewechselt werden. Also das war ganz großartig, irgendwie die Erfahrung, die ich da hatte. Ja, dann bin ich irgendwie wieder zurückgekommen aus den USA, und für mich war die Welt irgendwie ganz anders. Ne? Ich habe dann meine Schule gewechselt, weil ich es sehr spannend fand, irgendwie neue Eindrücke irgendwo zu sammeln. Habe mein Abi gemacht, und dann war mir relativ klar, ich will auch im Ausland studieren. Man muss dazu sagen, mein Durchschnitt, also mein Abi war jetzt nicht unbedingt das Beste. Ne? Ich war immer einer der
willkommen im Club.
Ja, Praxis war eher so mein Thema, als irgendwie da blöd zu sitzen und zu büffeln für ein gutes Abi. Da war es dann schon relativ eingeschränkt, wo kann ich eigentlich studieren? Ich bin dann nach Holland gegangen, also eigentlich hier Grenzgebiet in Venlo. Mhm. Die haben ein tolles Studium oder Studienangebot da eben gehabt. Da habe ich International Business studiert, eben auch auf Englisch. Das war mir halt ganz wichtig, dass ich danach irgendwie die Möglichkeit habe, weiß ich nicht, ne? Du gehst irgendwo auf der ganzen Welt arbeiten und Co. Genau, und ich habe mein Studium beendet, dann noch bei meinen Eltern gewohnt, bin aber im letzten halben Jahr über das Studium selbst halt zur Lufthansa nach Hongkong gegangen. Das war ein großartiges Angebot, was die da hatten. Die Lufthansa Cargo Charter war das, also eine Unterorganisation der Lufthansa Cargo Transportbereich. Mhm. Den es da gab. Und das war sensationell. Also irgendwie, ne, wenn man dann einmal in Amerika gewesen ist, dann findet man irgendwie, ne, das Land schon riesig, und irgendwie Amerika ist immer super beeindruckend, aber dann kommst du nach Asien, was gefühlt halt noch größer ist und wo noch mehr Kultur irgendwo
eine Rolle spielt. Ja, und auch eine ganz andere Kultur eben.
Ja, ja. Also du hast ja immer diesen Clash von der modernen und gleichzeitig aber auch dieser wahnsinnigen Tradition. Und das hat mich dazu gebracht, eigentlich mir Gedanken darüber zu machen, was wird jetzt eigentlich meine Abschlussarbeit, die ich schreibe, wenn ich mein Studium beende, und habe über Kulturen geschrieben. Also ich habe Kulturen miteinander verglichen und wie man unterschiedliche Kulturen incentivieren kann bei großen Unternehmen, die halt aus mehreren Kulturen bestehen. So, und dazu bin ich dann auch, was die Lufthansa angeht, von Hongkong da weg in die Zentrale nach Frankfurt am Main. Und habe da dann mein Studium beendet, habe da noch irgendwie ein Jahr oder zweieinhalb, glaube ich, gearbeitet. Und dann habe ich bei einer Hilfsorganisation angefangen, die halt auch im Luftfahrtbereich irgendwo unterwegs war. Fliegen ist schon noch gut, das wurde mir dann aber alles zu viel. Also auf der einen Seite irgendwie Metallkisten, wo man nicht so genau weiß, was da drin ist, in fliegende Metallkisten zu packen, das hat dann irgendwie nicht so Spaß gemacht.
Das ist ein schönes Bild.
Ja, und ich wollte noch näher am Produkt, also ich wollte ein Produkt haben, was irgendwie viel aufregender ist, und bin zu Vodafone gewechselt. Mhm. Ja, das ist ein Produkt, was man nicht anfassen kann, aber da bin ich im Musikteam gelandet. Und das war noch diese Jamba-Ton-Zeit damals. Und Vodafone war der größte Gegenanbieter von Jamba mit ihren besonderen Abos, die man da noch mit per SMS immer abschließen konnte.
Naja, gut, das war noch die Zeit, wo es noch Viva und MTV gab.
Ganz genau.
Was dann irgendwann geswitcht hat zu, es kommt mal hin und wieder ein Musikvideo zwischen den ganzen Klingeltonwerbungen.
Ja, genau. Ja, und da bin ich dann an Düsseldorf geraten. Ne? Also das war dann schon so der Einstieg nach Düsseldorf. Und
ja, und auch irgendwie wieder nah an der Homebase dann, ja. Ne?
Ja, natürlich. Und das finde ich das halt großartig. Halt cool, ja. Also ich meine, Düsseldorf, ich habe jetzt erst vor allem in den letzten Jahren die großartige auch so Business-Community hier halt irgendwie erleben dürfen. Aber Düsseldorf fand ich, es gibt ein paar Parallelen zwischen Düsseldorf und Hongkong. Wenn man sich in Hongkong überlegt, dass auf einer Insel, die 10 Kilometer breit und 7 Kilometer lang ist, 7 Millionen Menschen leben, aber man trotzdem gefühlt fußläufig irgendwie alles erreichen kann. Und Düsseldorf ist auch halt auch eine Großstadt, ist eine tolle Stadt, die fußläufig echt irgendwie, ne, du kannst hier alles erreichen, du hast ein mega Angebot, du hast tolle Restaurants, du bist immer nah an deinen Freunden und das hat mich einfach überzeugt, dass irgendwie den Rhein und den Ausblick gleichzeitig bin ich nur 15 Minuten von meinen Eltern weg. Das ist halt top. Ne? Kannst mal eben kurz rüberjetten.
Ja, genau.
Frische Wäsche im Keller riechen.
Stimmt.
Das ist ein Geheimnis. Das muss ich meine Mutter mal fragen, was für ein Waschmittel die eigentlich benutzt hat.
Genau. Ja, total cool. Ja, du hast ja jetzt auch viel Erfahrung sogar im Konzernumfeld dann jetzt gesammelt.
Genau.
Und wie hat sich das dann weiterentwickelt von Vodafone? Wie lange warst du da und was hast du denn da eigentlich dann genau gemacht im Verhältnis jetzt zum Beispiel zu deinen Aufgaben in Hongkong?
Also ich muss dazu sagen, ich habe mich beruflich nie bewusst für eine Richtung entschieden. Mir war wichtig, dass ich einen Anteil vom Projektmanagement habe, also unterschiedliche Aufgaben zu überwachen. Parallel dazu aber immer irgendwie einen vertrieblichen oder einen Marketinggedanken halt mit dabei hatten. Also Vertriebsmarketing war eigentlich immer die Verbindung, war das, was mir Spaß gemacht hat. Ne? Viele Unternehmen trennen das irgendwie ganz radikal. Ne? Sagen, das ist Sales und das ist Marketing. Marketing ist bunte Bildchen und Sales ist Zahlen. Für mich ist aber Marketing immer Vertriebsmarketing. Also du hast klar den Brandaufbau auf der einen Seite, aber es geht immer darum, ganz deutlich ein Produkt irgendwie an den Mann zu bringen. Also das ist, das ist eigentlich das Ziel des Ganzen. In Hongkong war ich noch so grün hinter den Ohren. Da war ich froh darüber, dass ich irgendwie meinen Bericht da geschrieben habe über die Zeit, die ich da bin. Schon die ersten Researches für meine Diplomarbeit dann später halt machen konnte, die über Kulturen ging. Aber
ich glaube, da hast du auch
da
jetzt.
Da kommst du in so ein Business gerade rein. Also da weißt du auch nicht, was du da so richtig machst. Also,
ja, aber spannend, dass du das alles gemacht hast, weil das machen ja viele Leute eben halt nicht, ne? Dass sie früh mal in ein anderes Land gehen oder so weit weg von zu Hause gehen, in eine neue Sprache lernen. Ich meine, klar, diese Angebote gab es, aber die nehmen nicht viele Leute wahr oder nicht viele Schüler wahr. Und dann auch zum Beispiel sich bewusst dafür zu entscheiden, mal ein ganzes Jahr, zwei Jahre irgendwo hinzugehen oder wie du dann jetzt nach Hongkong zu gehen. Ja. Da gehört eine Menge Mut zu, da gehört aber auch die Bereitschaft zu, sich halt so einer ganz neuen Kultur hinzugeben und da mal einzutauchen und natürlich auch so ein bisschen sein Umfeld mal zu Hause zurückzulassen. Aber diese Abnabelung, die halte ich für sehr, sehr wichtig. Und was war für dich daraus so die wertvollste Erfahrung?
Also ich klammer jetzt mal bewusst das Berufliche aus, aber ich glaube, das trägt so ein bisschen bis heute durch. Die Tatsache, auf irgendwo hinzugehen und nicht so richtig zu wissen, was dich da erwartet. Ja? Also ich meine, da war ich jetzt auch noch nicht, habe noch nicht die Welt bereist. Ne? Also ich war irgendwie mal in Amerika, da bist du aber beschützt mit deiner Organisation und der Familie und so weiter und so fort. Aber ich kann mich noch genau daran erinnern, wie es war, als ich in Hongkong gekommen bin. Ich bin gelandet am Flughafen. Das Erste, was sie mir gesagt haben, ist dein Koffer, also deine zwei Koffer, aus denen du lebst. Sind nicht mitgekommen. Ich kann mich noch erinnern, ich habe von meinen Freunden ein T-Shirt bekommen. Da waren Hühnerfüße drauf, abgebildet. Und da stand drauf, Jonas, wir wünschen dir eine gute Reise. Viel Spaß bei den Hühnerfüßen. So. Das war ein weißes T-Shirt mit so einem Print. Und da bin ich eingecheckt in mein Apartment, so ein Service-Apartment im Endeffekt. Und da war nichts. Das war 12 Quadratmeter groß. Auf den 12 Quadratmetern war ein Badezimmer, ein Bett, kein Tisch, so eine kleine Küchenecke und ein Mini-Fernseher. Und ich glaube, die Frage zu stellen, wie komme ich hier eigentlich klar, ist das Allerwichtigste. Ne? Ich bin losgegangen, habe gesagt, okay, ich muss irgendwas essen. Also ich muss jetzt erstmal rausfinden, wie esse ich was. Ne? Ich konnte nicht kommunizieren, ich wusste nicht, wie man mit Stäbchen isst, gar nichts. Ja? Und ich habe versucht, da meine Welt so zu bauen, dass es für mich einfach funktioniert. Und ich glaube, das mache ich sowohl beruflich als auch privat bis heute. Ich versuche immer, mich selber Situationen auszusetzen, wo ich neue Erfahrungen sammeln muss. Mhm. Ja, weil es gibt, ne, klar gibt es denjenigen, der es schon 10 Jahre macht, aber es gibt, jeder kann alles machen. Ich bin kein Parfümeur, kein Kosmetik-Typ, der sowas macht. Aber ich habe mir vorgenommen, das zu lernen. Und das habe ich in jedem Beruf oder in jedem Job, den ich irgendwie vorher hatte, habe ich das immer irgendwie so als meinen Weg. Ne? Ich weiß zwar nicht, wie es geht, aber ich werde es lernen und gib mir irgendwie 30 Tage und dann mache ich das zu meiner Routine und dann wird es irgendwie funktionieren. So, das war ja, halt mein, cool. Alles klar. Mein Angang irgendwie.
Ja, finde ich einen total guten Ansatz, weil das ist ja genau das, worum es geht. Ne? Ja. Viele Leute lassen so Dinge einfach im Kopf, die werden immer größer und die kommen nicht in die Umsetzung. Und einfach anzufangen ist die beste Methode, auch meiner Meinung nach, sich mit Dingen auseinanderzusetzen. Keiner erwartet ja, dass du die Dinge direkt perfekt machst. Aber für dich persönlich ist es der Anfang und du lernst beim Machen. Und das ist einfach unheimlich wichtig.
Ja.
Super. Lass uns mal ins Jetzt kommen und darüber sprechen, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Weißt du das noch?
Ja, weiß ich. Wir haben uns auf einer Netzwerkveranstaltung in der Schlange kennengelernt.
Genau.
Standst du hinter mir und hast gefragt, was geht denn jetzt hier eigentlich?
So haben wir uns kennengelernt. Da hast du mir schon erzählt, da habe ich noch gedacht, du heißt Oskar. Am Anfang habe ich das so ein bisschen verdreht. Und dann haben wir uns am Ende der Veranstaltung nochmal wieder gesehen. Das war ja auch hier bei Creative Hive in Düsseldorf. Richtig. Und für alle, die das nicht kennen, Creative Hive ist eine Netzwerkveranstaltung, die viele Menschen aus der Kreativbranche zusammenbringt, die Unternehmer zusammenbringt, Künstler und grundsätzlich einfach so eine Atmosphäre schafft, wo man merkt, da wird sich gegenseitig geholfen, man lernt sich irgendwie kennen und es gibt immer einen interessanten Impuls. Und
da haben wir uns da eben auch, ja.
Genau, so entstand das. Und da hast du mir so ein bisschen schon Einblick gegeben in dein Thema, was du jetzt gerade machst oder was eins deiner Themen, was für dich gerade sehr, sehr viel Bedeutung hat. Und du hast mir damals erzählt, du bringst die Marke Oskar auf den Markt. Das handelt sich da um Naturkosmetik und das ist für dich gerade deine Welt. Und das fand ich super spannend. Und dann haben wir es auf der zweiten Veranstaltung nochmal gesehen und dann haben wir gesagt, so jetzt lass uns drüber quatschen. Jetzt sitzen wir hier und Bei dem Thema Naturkosmetik habe ich unweigerlich so auch an meine Kindheit gedacht und dachte, da war doch was. Jean Pütz, kennst du den noch?
Ja, klar.
Und die Hobbitek damals. Ja. Und wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt, war der eigentlich der Vorreiter von dem, was es jetzt heutzutage doch im großen Stil schon fast gibt, wo immer mehr Leute auch bewusst sich entscheiden. Ich weiß noch genau, wie meine Mutter dann angefangen hat, so Produkte selbst zu machen.
Ne? Das hat mein Vater auch gemacht. Und jetzt, wo du es gerade sagst, das stand auch da in dem Keller.
Siehst du?
Und da war so ein ganzes Regal mit diesem, ne, irgendwie mit eigenes Shampoo und konnte man das nicht irgendwie alles machen da?
Ja, genau. So Fettstifte, Shampoo und Seifen. Ja, und das fand ich total spannend. Und darauf folgte ja dann irgendwann so dieser Bodyshop. Auch als große Marke, die weltweit ja einen Namen erlangt hat. Und jetzt ist die Frage an dich, was machst du anders? Was macht Oskar besonders? Und wo kommt eigentlich der Name her?
Ja, okay. Ich würd mal noch einen kleinen Bogen nochmal etwas weiter zurückspannen, nochmal zu dieser Netzwerkveranstaltung. Ja? weil genau auf der Veranstaltung, kurz bevor wir darüber gesprochen haben, dass wir heute reden, das ist ja jetzt auch schon einiges her, habe ich meinen aktuellen Partner nämlich kennengelernt, der mit bei Oscar dabei ist.
Ja, dann.
Und der hat mich nämlich auch angesprochen, dem habe ich wahrscheinlich eine ähnliche Geschichte erzählt wie dir. Und er fand es sehr spannend, weil er eben auch in diese Produktrichtung gehen wollte. Ja. Und seitdem, also seit dieser Veranstaltung, war halt ein riesen, ich würde jetzt mal sagen, fast schon Wendepunkt irgendwie für diese ganze Oscar-Geschichte, weil die halt richtig Fahrt aufgenommen hat. Ich mir gedacht habe, ja, okay, ich erzähle halt Menschen gerade davon, was ja in Anführungsstrichen nur eine Vision ist. Ne? Und wir gehen jetzt nochmal eine dieser Netzwerkveranstaltungen nach vorne. Das war nämlich eine, wo ich vor 200 Leuten das erste Mal über Oscar halt erzählen musste, wo ich nur eine Vision und einen Plan und eine Idee hatte, aber wo ich noch mit theoretisch nichts angefangen habe. Ja, also zumindest nicht das, was ich heute weiß, was man alles tun muss.
Ja, natürlich, ja, klar. So.
Genau, aber das war für mich ein ganz, ganz spannender Punkt, dass ich auf einmal, wenn man mit anderen Leuten darüber redet, sehr viel Feedback bekommt. Und dieses Feedback ist super notwendig, um die nächsten Schritte zu planen. Ne? Also was mache ich eigentlich jetzt als nächstes,
absolut,
um auf diesem Weg irgendwie, ich sage jetzt mal, ne, die unterschiedlichen Wegbegleiter irgendwie dann auch bei Stange zu halten, dass man denen was Neues erzählen kann.
Ne? Klar. Ich meine, es ist ja so, wenn du für dich eine Vision hast und wenn du darüber sprichst und wenn du immer wieder darüber sprichst,
ja,
dann wird es nicht nur für dich real oder realer, sondern es wird ja auch für dein Gegenüber realer, ja, beziehungsweise es wird vielleicht für Leute, die Geschichte hören, vielleicht selber gerade irgendwo, wie du jetzt auch von deinem Partner berichtet hast, für die triggerst du vielleicht gerade irgendetwas und man merkt sofort, alles klar, wir denken in eine ähnliche Richtung, lass uns mal dazu austauschen und so, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist dadurch ja auch eure Partnerschaft entstanden.
Absolut, genau.
Super, cool.
Ja. Also ist schon spannend. Du hattest vorhin noch die Frage, wie kam dann eigentlich Oscar als Name und was ist eigentlich dann aus der Idee entstanden, seitdem wir irgendwie gesprochen haben?
Genau, also die Frage war, woher kommt der Name und daran anschließend vielleicht, was macht Oscar jetzt besonders oder ja, was macht Oscar aus? Aber lass uns das mal der Reihe nach, weil das ist ja ein super spannendes Feld, ja, und ich sehe, ja, auch nochmal für alle Hörer, ich sehe jetzt hier eine ganze Produktrange, die es geben wird und es wird ja irgendwie angefangen haben.
Ja, genau. Ich fange mal an, was ich eigentlich machen wollte. Wir haben ganz viel über Düfte und Co. gesprochen. Ja? Ich koche wahnsinnig gerne. Ja? Also ich glaube, bei mir war so, als ich 30 war, war so ein Wendepunkt. Da fest angestellt, ne? Unterschiedlichsten Jobs irgendwie schon gemacht, viel Erfahrung gesammelt und Co. Dann willst du dich aber wieder, wir haben vorhin darüber gesprochen, irgendwie so abnabeln, ne? Also du willst irgendwie wieder dein Leben irgendwie verändern, so. Ich habe also alles auf den Kopf gestellt. Jetzt gebe ich dir ein kleines Geheimnis, das ist der Grund, warum du nämlich nicht so viel über mich im Internet erfahren hast, weil ich nämlich meinen Namen geändert habe.
Ah, okay.
Ja, mit 30 habe ich mich dazu entschieden, meinen Namen zu ändern. Ich habe den Namen meiner Mutter angenommen. Ich habe 6 Jahre gegen das Standesamt gekämpft. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Weil wenn die Eltern noch zusammen sind und glücklich sind und du nicht irgendwie Arsch mit Nachnamen heißt, dann kannst du deinen Namen nicht ändern. also habe ich irgendwie seitenweise Berichte geschrieben darüber, warum mein alter Name irgendwie blöd ist und warum ich ganz gerne Jonas van Blanken heißen möchte. Das habe ich gemacht, nachdem ich 30 geworden bin. Ich habe ein Buch geführt darüber, wie ich mein Leben verändern möchte. Und ich glaube, ich habe es mir heute noch aufgeschrieben. Ich habe am 18.04.2017 habe ich mir so ein Notizbuch geholt und habe auf die erste Seite meine Vision, wie ich mein Leben verändere, aufgeschrieben. Und habe seitdem immer das gemacht oder in dieses Buch reingeschrieben, was ich halt einfach
das klingt super
spannend. Mir vorstelle, mir wünsche.
Wie, darf ich ganz kurz fragen, wie kam das dazu, dass du diese Entscheidung getroffen hast? Kannst du uns da mal so ein bisschen mit hinnehmen zu diesem Moment?
Ja, wir gehen jetzt nochmal in, was ist eigentlich nach Vodafone passiert, weil wir vorhin mal kurz waren. Ich mache es relativ kurz. Das war eine kleine Stippvisite. Ich wurde relativ schnell von der magentafarbenen Konkurrenz abgeworben. Ich habe 2,5 Jahre freiberuflich bei Telekom gearbeitet, bin dann da raus, habe 5 Jahre dann bei Sony gearbeitet Und wie es so ist, du bist in einem Konzern, ich meine, jeder kennt Sony, das sind Japaner, die machen tolle Produkte und so weiter und so fort. Ich meine, selber war in Japan ein großartiges Land. Aber genau da ist so ein bisschen das Problem. Die sind sehr organisiert, die sind noch deutscher, als wir deutsch sind. Also wenn du als Deutscher nach Japan kommst, dann denkst du dir, ey, wie chaotisch ist Deutschland? Jedenfalls, das ist so, ich bin grundsätzlich jemand, ne, viele Wege führen nach Rom und die meisten gehen den einen Weg und ich gehe immer einen anderen. Und da kommst du in einem großen Unternehmen ab einem gewissen Level einfach nicht weiter, ne, weil ich sag dann das, was ich denke. Ich habe selten den Mittelfinger irgendwie in der Tasche. Dann haue ich mal auf den Tisch und du kennst das, in großen Unternehmen ist halt sehr viel Politik. Und das hat mich einfach gewurmt. Ja, es war immer noch ein sehr emotionaler Moment, weil es ein toller Job, toll bezahlt, tolles Aufgabenfeld, mega viele Sachen erlebt. Gleichzeitig aber unzufrieden darüber, sich eigentlich nur mit, ich sage jetzt mal, sein Leben auszustatten mit irgendwie tollen Geschichten, aber nicht dafür zu sorgen, sein eigenes Leben irgendwie zu bauen. Und das war dieser Moment. Ich werde 30, sowieso emotional. Jetzt ändere ich meinen Namen, jetzt ändere ich mein Leben und jetzt lege ich los und mache mir Gedanken darüber, was passiert. Und dann hast du es, du sitzt da, hast eine Seite Papier irgendwie und schreibst da drauf und ich kann mich noch erinnern, da habe ich Lifestyle in die Mitte geschrieben und habe es eingekreist und habe dann so Pfeile gemacht, was für mich Lifestyle ist und wie ich das für mich
interpretiere. Wie du das für dich gestalten willst.
Genau.
Okay.
Ja.
Wieso hast du dann den Namen geändert? Was war der ausschlaggebende Grund dafür?
Es war ein kleiner Exkurs, sage ich jetzt mal, einfach um so zu zeigen, dass wenn man sich Sachen in den Kopf setzt, die er auch einfach durchziehen kann, selbst wie hart es ist oder nicht.
Also du wolltest damit für dich ein Kapitel beenden, symbolisch und
ein neues anfangen
und weitermachen.
Ja. Okay. Der Name stirbt aus, also ist ein holländischer Name, der stirbt aus mit meiner Mutter. Und das ist gleichzeitig auch noch irgendwie eine schöne Geschichte. Das ist ein tolles Gefühl für meine Mom, das ist ein tolles Gefühl für, ich sag jetzt mal, den holländischen Teil und
die Familie. Finde ich total schön und auch ein sehr mutiger Schritt, das auch einfach durchzuziehen und irgendwo ja auch so ein bisschen deine Identität neu zu erfinden.
Ja.
Oder sagen wir mal, weiterzuentwickeln.
Ja.
Und von da ausgehend, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass das so ein Moment ist, der dich sehr antreibt, von dem aus du halt sehr viel Energie zehren kannst, weil du ja so einen Startpunkt definierst.
Ja.
Okay.
Ja, du musst ja, also stell dir mal vor, du heißt ab morgen anders und du kannst entscheiden, was Google über dich weiß.
Ja.
Ab diesem Moment.
Heute muss man das so denken. Ne?
Ja. Und du kannst das definieren. Ja? Du kannst sagen, ne, ich habe immer so ein spannendes Zitat im Kopf. Das ist, dass du das bist, was du anderen Menschen sagst, was du bist. Ja, also wenn ich mich bei dir vorstelle mit Hallo, ich bin Arzt, dann wirst du mich mit Themen befragen, die etwas mit dem Arztsein zu tun haben. Wenn ich sage, ich bin Fensterputzer, rufst du mich gegebenenfalls irgendwann an und sagst, ey, kannst du meine Fenster putzen? Ja, wenn ich sage, ich bin Parfümeur, dann kommen Leute auf mich zu und sprechen halt über Parfums und Kosmetik und Pflegeprodukte und Co.
Ja, du erzeugst ein Bild und
richtig.
Da sind wir ja wieder an dem Punkt, du erzählst deinem in dem Moment für dich noch nicht wissend zukünftigen Partner von deiner Idee. Und plötzlich bist du nicht mehr allein. Und das stelle ich mir auch sehr spannend vor, dann da in diesem Moment das zu realisieren, wenn es konkreter wird.
Ja.
Und wie ging das dann weiter mit Oscar? Und wie entsteht das?
Genau. Jetzt zur Entstehungsgeschichte an für sich. Ich wollte, also meine Vision war, ein Parfum zu machen. Ich wollte Parfümeur. Ich finde diese Welt, die finde ich wahnsinnig spannend. Ja. Ich glaube auch, ich koche nur deshalb gerne, weil man da sehr regelmäßig mit Zutaten zu tun hat. Und mir geht es nicht um das, was passiert im Topf, sondern mir geht es um das auf dem Karlsplatz einkaufen, die Lebensmittel anfassen, riechen und der Gedanke daran ist, ne, wenn du Sachen hast, die irgendwie einzeln schon ganz gut schmecken und du wirfst sie zusammen, dann wird da auch ein tolles Gericht raus im Endeffekt. Ne?
Ja.
Das ist so ein bisschen die Vision davon. Und dann ganz zu Anfang, als ich mir über Ehrlich-Parfümeur Gedanken gemacht habe, kommt dann relativ schnell die Realität. Ne? Da gibt es dann irgendwie die Truppe, eine Handvoll Master-Parfümeure, die aus Gras irgendwie da ausgespuckt werden. Eine Millionenindustrie, Marketinggelder, die ausgespuckt werden ohne Ende. Und du bist auf so einem Markt mit einem Produkt, was vielleicht toll riecht, aber es eigentlich gar keinen Nutzen hat. Ne? Der eine sprüht sich damit ein und findet es gut. Der nächste, der sagt, geh mir weg damit. Und deshalb brauchte ich ein Transportmittel. Und dieses Transportmittel war für mich Kosmetik. Ich habe selber gerne Pflegeprodukte, also natürliche Pflegeprodukte, Naturkosmetik, habe ich selber gerne verwendet. Mhm. Da gibt es ein paar einschlägige Marken, die mich inspiriert haben. Aesop kennst du mit Sicherheit. Grown Alchemist, die machen das ganz toll. Sind super Marken, die auch ein tolles Vorbild irgendwo darstellen. Mhm. Genau, aber dann habe ich, ne, viele Wege führen nach Rom, habe ich mir gedacht, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg. Und ich wollte eben nicht die, ich sag mal, schwedische Marke sein mit skandinavischem Touch. Ich wollte nicht die neuseeländische Marke sein, die irgendwie schon im Kern alleine funktioniert, weil die Marke hat für sich irgendwie Neuseeland hört sich toll an und Schweden oder Skandinavien hört sich toll an. Wenn man dann aber sagt, ja, ich will eine deutsche Marke sein, dann weiß ich nicht. Ne? Made in Germany ist eher so Ingenieurskunst und halt ein paar andere Sachen, aber jetzt nicht eine schöne Kosmetik.
Ja, verstehe.
Ja, du hast bei Düften hast du sehr viel Frankreich oder Italien. Ne? Das ist das immer, wie kann man aus Deutschland kommen und trotzdem irgendwie sowas Sinnliches, Tolles machen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich feiere das. Also ich feiere die Herkunft des Produktes. Ne? Und meine Partner, die sind alle hier rum verstreut, also sitzen in Kalkan, in Wuppertal, in Förder. Also das ist alles irgendwie aus der Region. Also jeder Bestandteil dieses Produktes kommt irgendwie aus der Region. Und jetzt habe ich mir gedacht, gut, dann muss da auch ein deutscher Name ran. Und ja, Oscar ist es dann geworden.
Okay, und das hat einfach für dich in dem Moment gepasst. Das hat aber jetzt keinen Bezug zu dir so, oder zu einem jemanden aus deiner Familie oder irgendeiner Person.
Das hat einen ganz witzigen Bezug, muss ich sagen. Es ist unser Nachbarshund, hieß so. Ich habe den Hund nie gesehen. Ich wusste nicht, was für ein Hund ist.
Du hast den Namen immer nur gehört. Ne?
Ja, genau. Es war so eine, das ist da geil. War so eine Wand, so eine Hecke. Und dahinter war ein Herr, der eine ganz tiefe Stimme hatte, der immer seinen Hund gerufen hat, immer Oscar, der immer gerufen. Und ja, wenn man nach einem Namen sucht, so, dann habe ich ein paar deutsche Namen irgendwie so aufgeschrieben.
Und plötzlich,
dann war er da. Ich habe es aufgeschrieben und habe mir gedacht, boah ja, das ist irgendwie, der Klang des Namens ist toll. Der ist über die ganze Welt bekannt. Jeder kennt die Oscars. Der hat irgendwas Hochwertiges, Edles. Man kann nicht so ganz nachvollziehen, wo kommt er eigentlich her. Also kommt er aus dem germanischen Raum oder kommt er aus anderem Raum? Also ne, du hast sogar in Südamerika gibt es viele mit dem Namen Oscar. Und das finde ich ganz spannend. Und der letzte Punkt war für mich ganz wichtig. Wenn ich meine Produkte irgendwann mal in Asien verkaufe, dann klinge ich wenigstens deutsch. Weil das lieben die da drüben.
Stimmt. Dann wird es auch noch was anderes aussehen.
Ja, ja, genau.
Ja, sehr cool. Ja, danke für den Einblick, wie dein Weg dahin war. Mich würden jetzt noch ein paar Dinge interessieren, jetzt mal direkt auf Oscar bezogen oder auch auf das, wie du deine Produkte kreierst und auch ja jetzt umsetzt. Also du hast du mit einem Dermatologen oder mit einem Labor da zusammengearbeitet für die Entwicklung und die Herstellung und wie geht man denn sowas an, wenn man jetzt neu mit so einem Thema startet. Hast du dann mit deinem Partner zusammen dann vielleicht auch schon Kontakte dann gehabt, die er da angehen konnte? Oder wie geht man das an?
Ja.
So in Kürze.
In Kürze. Mit Google.
Verstehe.
Nein, man weiß natürlich gar nicht, wonach man sucht. Ja, du gibst irgendwie, du fängst an, irgendwas zu suchen im Internet und sagst, okay, wer macht mir das jetzt? Und a trial and error ist, glaube ich, die größte Lehre, die ich in der Zeit, wie finde ich eigentlich die richtigen Partner, rausgefunden habe. Und ich habe gesucht nach einem Labor beziehungsweise nach einem Hersteller für White Label Kosmetik. Das war eigentlich mein Anfang. Und bin über 35 Ecken bin ich an einen tollen Partner aus Kalka gelangt. Das ist ein Familienunternehmen. Ich bin da hingefahren. Ich habe gesagt, hallo. Also ich habe denen erst meine Vision erzählt. Ich bin da hingefahren und habe gesagt, ich habe eine Idee. Könnt ihr mir dabei helfen, die umzusetzen? Und habe eine Präsentation gezeigt. Da war auch die Idee der Marke schon da. Da war auch die Idee, irgendwie, wie könnte das Packaging aussehen. Das war irgendwie alles schon in meinem Kopf. Und bin da hingefahren und habe gesagt, das ist das, wie das Produkt sein soll. Könnt ihr das für mich umsetzen? Und die haben ein Labor, die füllen ab. Die haben tolle Partner drumherum, die Etiketten machen und so weiter.
Ja, perfekt. Okay.
Und darüber bin ich halt daran gelangt. Und ich glaube, dann fängt das auch mit einem weißen Blatt Papier an. Die haben mich gefragt, wie soll das Produkt denn für dich sein? Und dann war mir relativ klar, ich möchte Naturkosmetik haben, ich möchte ein veganes Produkt haben, ich möchte ein Unisex-Produkt haben. Und das ging alles in mein Briefing mit rein. Und ich glaube, Männer sind sehr kompliziert, was Kosmetik angeht. Du kannst gerne gleich mal die Handcreme ausprobieren, weil das ist gerne, so ein Dreh- und Wendepunkt für Männer, die sagen, ja klar, gib mir gerne irgendwie mal Kosmetik, aber Handcreme bleibt mir weg. Ja, weil dann klebt das und dann du willst Sachen anfassen, das funktioniert nicht. Und ich bin von diesem, ich sag mal, schwierigsten Produkt in meinen Augen als Konsument, als Mann in dem Moment ausgegangen und habe gesagt, wir müssen das jetzt umbauen. Und ja, das war der Weg.
Ich muss mein Handy
auch anfangen können. Den wir da gegangen sind. Ja, und jetzt sind die Produkte fertig und jetzt sind die großartig.
Geil. Klasse. Und wo fängt denn bei dir Natur an und wo hört das auf? Was heißt das für dich?
Ja, das ist eine super komplizierte Frage. Also es gibt,
gerne.
Wir hatten vorhin über Bodywash, Bodyshop gesprochen. Wir hatten über, oder es gibt noch ein paar Marktbegleiter, die das aktuell auch, ich würde jetzt mal sagen, gut machen, ne? Kosmetik green zu waschen. Bedeutet halt, die haben einen sehr natürlichen Look and Feel, sind gleichzeitig aber eigentlich konventionelle Kosmetik.
Ja.
Da gibt es 100.000 Siegel, die du erfüllen kannst. Da gibt es Natru, es gibt irgendwie den BDIH, dann gibt es, was weiß ich, 1.000 Siegel, die du dir für teuer Geld kaufen musst. Aber grüne Kosmetik fängt für mich da an, wo ausgewählte, erlesene Zutaten drin sind. Ja? Und das ist das, wie es in der Küche halt funktioniert.
Mhm.
Nicht jedes 100%ige Kosmetik, also 100% natürliche Kosmetikprodukt ist immer gut. Und nicht jedes 100% synthetische Produkt ist immer schlecht. Es geht halt darum, ehrlich, visibel darüber zu sein, was tue ich eigentlich in meiner Kosmetik.
Mhm.
Du siehst das auf der Verpackung sogar. Jetzt können wir die Zuhörer zumindest mal in die Richtung entführen, dass wir da sehr ehrlich und sehr visibel drüber sind, was da reinkommt.
Mhm.
Wir sagen, dass wir in Deutschland hergestellt sind und wir zeigen, zu wie viel Prozent wir natürlich sind.
Okay.
Ich weiß nicht, was du für ein Produkt gerade in der Hand hältst, aber es ist zwischen
99%.
Ja, dann wird es wahrscheinlich die Handcreme sein.
Richtig.
genau, 99% natürlich. Das heißt, es sind natürliche Inhaltsstoffe, die da drin sind, die laut Kosmetik zugelassen sind als natürliche Inhaltsstoffe.
Mhm.
Aber 1% ist halt zum Beispiel, damit das Produkt stabil bleibt und sich nicht, also nicht zerfällt in unterschiedliche Teile.
Ja, okay.
Oder damit es länger haltbar ist. Oder damit das Gefühl auf der Haut einfach geil ist. Ja, ich meine, das ist der Konsument findet manchmal eben auch ein tolles Hautgefühl oder ein tolles Gefühl in den Haaren halt spannend.
Ja, absolut.
Und genau.
Ich sehe das ja gerade hier, wir werden das natürlich auch alles verlinken, sodass die Hörer sich da auch ein Bild von machen können. Und ich kann nur sagen, mich spricht das auf jeden Fall sehr an. Ich mag, dass es so puristisch ist. Ich mag den Schriftzug, ich mag den Namen. Ich bin gespannt. Ich meine, ich kenne ja auch deine Bilderwelt und ich mag auch, wie du deine Produkte inszenierst, wie du die Zutaten oder auch, man merkt natürlich deutlich, dass du eine Passion auch fürs Kochen hast. und fürs Komponieren, das kommt in der Bildwelt super rüber. Ich mag dieses Gesamterlebnis, was da entsteht. Und ich kann nur dazu anregen, da einfach mal nachzuschauen. Wir werden das ja, wie gesagt, verlinken und da mal ein bisschen Feedback einzuholen, wie das ankommt. Und wann ist denn der offizielle Start?
Ja, wenn alles gut geht, das wird sich diese Woche entscheiden, dann wird es eine kleine Vorverkaufsaktion geben. Also so wie es aussieht, kriege ich die Produkte noch vor Weihnachten. Und wenn ich das mit meinem Versandpartner alles in Ordnung hinkriege, dann auch noch zum Weihnachtsbaum, also beziehungsweise für unter den Weihnachtsbaum. Dann möchte ich eine tolle Vorverkaufsaktion machen, die am 15. November startet. Für jede Bestellung gibt es ein Parfum gratis und bis Weihnachten geliefert.
Cool.
Also das heißt also, dieses Jahr kommen die kleinen Schätzchen noch raus.
Alles klar. Und wenn das soweit ist, dann werden wir das natürlich auch verlinken.
Ja.
Was ist denn dein Ziel mit Oscar? Wie stellst du dir das etwas langfristiger vor?
Ja, wie macht man das so schön, wenn man ein Unternehmen schafft? Ne? Dann fängt man eigentlich so mit der Vision und mit der Mission an. Ne? Das ist, du setzt dich in den Raum, schreibst das wieder auf, was du irgendwie haben willst. So, und mein Traum ist halt generell, eine Welt voller Genuss zu schaffen. Ne? Genuss kann alles sein. Das kann irgendwie fühlen sein, das kann schmecken sein, das kann hören sein, das kann sehen sein und halt vor allem eben dieses Riechen sein. Und ich glaube, dass ich Oscar auch in die Richtung irgendwann bewegen werde, was dann noch zusätzlich zu den Pflegeprodukten halt kommt. Das entwickelt sich jetzt, nachdem ich festgestellt habe, wie das angenommen wird. Meine Mission ist aber eigentlich, die Düfte der Welt halt einzufangen oder die Aromen der Welt einzufangen und sie halt Menschen zu zeigen.
Ja? Sehr spannend. Cool.
Ja, und das ist natürlich auch die Hürde. Also du sprichst gerade irgendwie den Instagram-Kanal an. Was ich da versuche, ist halt nicht nur Menschen in die Richtung zu bewegen, zu verstehen, wie Duft eigentlich funktioniert, sondern eben auch digital Menschen zu zeigen, wie Duft funktionieren kann.
Super spannend. Du nimmst mir quasi meine nächste Frage so ein bisschen vorweg. Was mich total interessieren würde, ist, ob du uns mal mit in die Schuhe nehmen kannst, wie du jetzt Oscar als Marke geschaffen hast und was so deine digitale Strategie auch dahinter ist.
Okay. Ja, ich...
Ja, du hast ja einen Instagram-Account, der hat ja mittlerweile sogar, ich glaube, über 13.000 Follower schon, obwohl die Marke ja eigentlich noch gar nicht richtig gelauncht ist.
Und ja, ich habe die ersten Produktbilder vor einer Woche das erste Mal hochgeladen. Also vorher war es immer nur, dass ich über die Inhaltsstoffe gesprochen habe, über einzelne Bestandteile der Duftnoten gesprochen habe. Ich habe versucht, Oscar als Produkt zu positionieren, welches halt nicht nur aus Herkunft oder als Markenwert Herkunft sieht oder als oder besondere Natürlichkeit oder besondere, Technik, die da drin steckt, sondern bei mir ging es immer darum, das Produkt als ein Produkt, was aus der Genusswelt kommt, irgendwo darzustellen. Ne? Und das sieht man in den Düften. Und diese Düfte habe ich auf dem Instagram-Kanal versucht zu erklären. Und das hört sich relativ schwer an, wenn man da das erste Mal irgendwie vorsitzt, aber vielleicht machen wir einfach mal ein Spiel. Ne?
Ja, klar, gerne.
Wenn ich dich jetzt frage, was dein Lieblingsessen ist, dann würdest du sagen...
Der Kohlroller, nein.
Ja, okay,
nein, cool. Das war Quatsch, aber mein Lieblingsessen ist tatsächlich, ich würde sagen, asiatisch.
Ja.
Und das hat ja per se schon auch natürlich eine gewisse Duftwelt.
Ganz, genau, ne? Ganz genau. Also wir machen da jetzt mal den Exkurs asiatisch. Wir gehen in die vietnamesische Küche, die ich ganz spannend finde.
Auch meine Lieblingsküche.
Und dann zum Beispiel gehst du in so einen kalten Nudelsalat oder sowas. Oder lauwarmen Nudelsalat. Mhm. Da hast du ganz viele Gewürze und Aromen drin, die, wenn ich dich frage, du einzeln benennen könntest. Wenn ich dich jetzt nach deinem Lieblingsparfum frage, dann sagst du?
Dann sage ich Comme des Garçons.
Comme des Garçons.
Und wie heißt es? Intus oder Intus 3 oder so. Mhm. Boah, ich frag mich nicht genau, wie es heißt.
Aber das sind zwei Kopfnoten in diesem Duft.
Ja, ich habe befürchtet, dass die Frage kommt.
Genau.
Ist schwer zu sagen. Es ist ein sehr schwerer Duft. Es ist ein sehr Es ist, riecht so ein bisschen wie Automechanik, also Öl. Und das fand ich ziemlich faszinierend damals. Okay. Und das hat mich nicht losgelassen bis jetzt.
Ja, und genau das, was jetzt eigentlich kommt, ne, du kannst nicht so ganz beschreiben, wie es eigentlich funktioniert, deine Nase. Ja? Du magst den, du sagst, ja, finde ich gut. Und dieses, du kannst aber ganz genau benennen, was irgendwie in der Speise drin ist. Wusstest du, dass du zu 80% mit deiner Nase schmeckst? Du kannst aus deiner Zunge ja nur süß, sauer, salzig, bitter, herb auseinanderhalten. That's it.
Ja, im Gegensatz zu den Raubkatzen, wie ich neulich in einem Gespräch mit meinem kleinen Sohn gelernt habe, dass wir ein Raubkatzenboot, die haben nämlich im Rachen, im Mund ein zusätzliches Sinnesorgan, mit dem die Gerüche schmecken können. Und deswegen können die zum Beispiel ihre Beute auf kilometerweite Entfernung schon wittern.
Das war mir nicht klar. Vielleicht sollte ich mir meine Raubkatze als Sparringspartner für die Duftentwicklung besorgen.
Ja, weil interessant. Die das aber dadurch, dass wir Menschen das nicht können, kommt es ja jetzt immer ins Spiel.
Genau, weil ich versuche, gerade die Düfte, halt, die aus der Küche kommen, zusammenzufassen, darüber halt sehr deutlich zu sprechen und die in meine Produkte halt mit reinzubringen. Ne? Also ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel. Ich habe die Handseife, ist ein Produkt, was sehr frisch, reinigend halt riechen soll. Ich habe eine Orangenblüte gewählt. Die geht so in diese Zitrusartige. Die meisten Zitrusnoten, die riechen aber immer nach Klostein. Ne? Also wenn du so Zitrone, Limette und so weiter in den Duft machst, dann hast du direkt Klostein an den Händen. Das fand ich nicht gut. Orangenblüte hat so ein blütiges Aroma. Oder, ne? Das ist irgendwie schöner. Und grünes Gras. Und wenn du dann an einen Smoothie denkst, den man, ne, wo verwendet man in der Küche grünes Gras? Eigentlich gar nicht. So einen richtig grünen, quietschegelben Smoothie, der so ganz leicht nach Orange, dann bist du relativ schnell schon in der Welt, mit der du dir gerne auch die Hände waschen würdest. Ja. Ne? Asiatische Küche, hast du gesagt. Wie wär's mit Muskat- und Zitronengras?
Ja, hört sich gut an.
Und das ist die Handcreme. Ne? Das ist ein Duft, der auch sehr zitronig ist, aber das Zitronengras hat halt irgendwie noch so was leicht Holziges, Schönes. Man geht irgendwie so in den südostasischen Raum, was die Aromenwelt irgendwie angeht. Das Muskat kennt man meistens aus einem Kartoffelpüree. Ich wollte das sagen. Muskat irgendwie rein.
Von Oma aus dem Kartoffelpüree, ja.
ganz genau. Aber das hat so ein ganz warmes, irgendwie spannendes Aroma.
Ja, ja, das ist ja auch, ich fand das auch früher ganz besonders, wenn man diese kleine Reibe hatte, so eine Mini-Reibe und dann irgendwie da so schön diese kleine Nuss, die gefühlt ewig in so einer Dose immer drin war, da reingegrieben hat.
Ja. Genau, und das sind zwei ganz kräftige Aromen und ich will halt, dass in den Produkten halt so richtig, ne, wie so Krieg herrscht, ne? Da ist ein sehr frisches Aroma und ein sehr würziges Aroma, was irgendwie zusammenkommt und dadurch hast du ganz, ganz viel Spaß, wenn du irgendwie die Produkte...
Also du versuchst das so auszubalancieren, dass da, ich versuche das jetzt mal so in die Farbwelt zu übertragen, dass da so Komplementärkontraste entstehen, die einfach sehr angenehm, weil ich kenne das aus meiner Welt jetzt, in der Bildwelt oder in der Farbwelt ist es ja so, dass du selbst durch so ganz subtile Farbkomplementärkontraste, die kaum wahrnehmbar sind, kannst du bei einem Menschen Emotionen auslösen, weil das Gehirn unterbewusst wahrnimmt, dass da jetzt zum Beispiel die Tiefen so ein bisschen kühler sind und die Lichter so ein bisschen heller, so ein bisschen wärmer und dadurch entsteht ein wohliges Gefühl und das geht ja auch wahrscheinlich genauso über den Geruchssinn.
Genauso spielt das. Ne? Also klar, wir haben Geruchsrezeptoren in der Nase und die können ganz, ganz, ganz viele Sachen irgendwie aufnehmen. Ja? Man versucht natürlich immer eine Harmonie irgendwo zu erschaffen. Ja? Ich habe in jedem Duft oder beziehungsweise der Duft, wir hatten Oscar Signature Duft. Das bedeutet, alle Produkte ähneln sich in der Basisnote. Mhm. Die sind schon so ein bisschen hölzern. Es gibt halt, also ne, Hölzern, da ist Vanille mit drin, da ist ein bisschen Zitronen, Vetiverwurzel mit drin. Das ist so ein Süßgras aus Asien, Zedernholz, also ganz...
Das heißt, das ist in jedem deiner Produkte?
Das ist in jedem der Produkte, ist es in der Basisnote, sodass man so einen, ja, wie soll man sagen, also unverkennbaren Oscar-Duft halt hat.
Ja, verstehe. Ja.
Und darauf,
ziemlich smart.
Und darauf balancieren halt einfach diese Duftnoten, die ich versucht habe, in der Küchen der Welt halt anzufangen. Und das ist nicht nur eine Story. Ich meine, es ist so, wenn du an Japan denkst, dann hast du auch irgendwie ein gewisses Duftbild jetzt schon im Kopf. Selbst wenn du noch nicht in Japan warst, kannst du dir vorstellen, wie Japan gegebenenfalls riechen könnte. Mhm. Du hast, vielleicht mal ein schönes Beispiel mit dem Fabric Spray, was ja das einzige Produkt ist, was nicht so richtig Pflegekosmetik. Das ist für die Klamotten. Du kannst deine Klamotten einsprühen, wenn du jetzt, weiß ich nicht, 10 Minuten zu lange in der Dönerbude gestanden hast und es fängt an zu riechen. Aber du willst dein Lieblingspulli am nächsten Wer Tag kennt noch das mal nicht. Tragen. Genau. Dann kannst du deine Kleidung damit einsprühen und du hast halt einen tollen Duft einfach wieder. Das ist sowas wie Febreze im Endeffekt.
Du hast aber jetzt schon einen Stammkunden. Das ist genau das, was ich brauche, was ich gerne einfach dabei haben möchte.
Ja, geil.
Man hat es einfach, irgendwie gibt es ja immer so eine Situation, wo du denkst, ja. Und wenn es ist, kann ich da nochmal anziehen?
Ja. Geht das noch?
Geht das, ja.
Jedenfalls, da ist die Duftwelt auch ganz spannend. Ne? Stell dir mal so eine Küstenstraße in Sizilien vorher, in Italien. Weißt du, du fährst da so lang und du hast so, weiß ich nicht, den Duft von frischen Lorbeeren und den Bergamotten, die da überall rumhängen, so leichte Zitrusnote, gleichzeitig auch noch Lorbeer und dann bist du meinetwegen noch auf einer Vespa unterwegs und das bläst dir ins Gesicht. So, und diesen Duft, den wollte ich halt einfangen und in das Produkt halt, also ins Fabric Spray bringen. Und deshalb ist es auch Bergamotte und Lorbeer, aus den, inspiriert von den Steilküsten Siziliens.
Stark.
Ja.
Großartig. Ich werde das alles testen und auf jeden Fall dir Bescheid geben. Hört sich super spannend an. Total interessanter Weg, den du da mitgegangen bist. Und klasse, dass du das mal so geöffnet hast für die Hörer und für mich, da einfach mal zu verstehen, von dem Moment, wo du dir gedacht hast, ich mache das jetzt, hin über die, was ich auch super spannend war, fand, war jetzt dieser Signature Basis, dann über den Weg, wie du die Gerüche der Welt einfangen willst und daraus jetzt die Linie entstanden ist. Also wie du auch eingangs gesagt hast, ja, einfach anfangen, sowas umzusetzen, dass du da zu deinem Partner dann nach Kalka gefahren bist, den du über die Recherche dann gefunden hast, finde ich super spannend, weil ich glaube, das ist auch genau das, wo es bei vielen Leuten einfach hapert, die eine Idee haben und die einfach nicht auf die Straße kriegen, weil sie nicht wissen, wie sie anfangen sollen. Und an dieser Stelle finde ich super, dass du da den Impuls gesetzt hast, einfach mal machen, loslegen. Auf dem Weg kann man immer noch justieren und erstmal Gespräche führen. Durch die Gespräche wird's real. Finde ich super gut. Jetzt hast du ja noch viele weitere Talente und du bist ja mit deiner von Blanken GmbH auch erfolgreich als Unternehmensberater unterwegs. Und kannst du uns am Beispiel von Oscar vielleicht auch nochmal ganz kurz sagen, was das für dich bedeutet, so eine Content-Strategie zu erstellen?
Ja, kann ich machen.
Cool, ich freue mich auf einen kurzen Einblick. Ja. Finde ich auch sehr, sehr spannend, weil das verbindet, das kannst du ja super verbinden und ich glaube, das ist auch etwas, wo viele Leute ja auch so drüber nachdenken, naja, ich muss jetzt irgendwie was erzählen und ich glaube, Storytelling ist ja ein ganz, ganz großes Thema, gerade bei Marken. Du hast ja schon so ein bisschen Einblick gegeben, auch mit dem Thema, du möchtest halt diese Düfte visuell auch darstellen oder so diese Herkunft zeigen. Aber so ganz konkret, was heißt das so für dich vielleicht in so 2, 3 Sätzen? Wie würdest du jemandem jetzt raten, wie geht man sowas an? Mhm. An deinem Beispiel vielleicht.
Ich steige mal damit ein, dass viele Unternehmen, die auf mich zukommen, das Problem haben und sagen, irgendein Kollege ist auf die zugekommen, hat gesagt, mach mal Facebook. Ne? Also das ist das, was häufig passiert.
Das brauchen wir, das haben ja auch alle.
Ne? Oder Unternehmen, die es schon lange gibt und sagen, wir haben Facebook, aber es läuft nicht mehr. Ja, weil du mit Strategien, die vor vielleicht 3, 4, 5 Jahren entwickelt worden sind, bis heute versuchst, damit zu fahren. Das hat sich aber alles verändert. Ja, also ne, die Netzwerke machen es dir schwieriger, irgendwie kostenfrei Reichweite zu bekommen, weil die den Algorithmus verändert haben. Firmen müssen immer mehr Mediageld in die Hand nehmen. Und merken aber auch, das ist nicht so ganz erfolgreich. Und Menschen werden halt tagtäglich von, weiß ich nicht, über 10.000 Werbebotschaften halt vollgemüllt, fast schon.
Oder ne? So, ja. Lass euch das Kind beim Namen nennen, ja.
Und deshalb ist das Storytelling beziehungsweise eine Content-Strategie eigentlich das, wo du als Unternehmen halt nicht mit dem klassischen werblichen Inhalt um die Ecke kommst, wo drauf steht, hey, jetzt hier 3,99 Euro, das ist ja fast schon nur Sales, ne? Aber du hast ein Plakat und da steht ein Preis drauf und kauf mich jetzt ein und dann am besten noch 12 Werbebotschaften. Hauptsache ist voll, ne? Ja. War ja teuer.
Genau.
Genau. Genau, und ich würde sagen, in Content-Strategien oder integrierten Content-Strategien gehst du halt in täglichen Posts, übermittelst du Menschen eine Story, ja, die einfach nahbarer wirkt und viel, viel näher am Unternehmen ist als die platte Werbebotschaft, die man so nach außen treibt. Und da kommt man eigentlich zum Problem schon, wenn du nämlich täglich, was notwendig ist, um das zu tun, ein bis zwei, vielleicht dreimal auf allen Social Networks posten musst, dann kommst du auf, keine Ahnung, über 3000 Content Pieces, die du im Jahr halt herstellen musst. Und viele Unternehmen tun sich da schwer. Momentan haben die ihren Content ausgelagert bei Agenturen. Ne? Da wird dann angefragt, wie viele Bilder da irgendwie geschossen werden müssen. Das ist ein Heidengeld, was du dafür bezahlst. Und ich glaube, dass eine Content-Strategie, so wie ich es jetzt bei Oscar gemacht habe, halt darauf basiert, relativ viele Inhalte täglich der Followerschaft halt zu präsentieren und mit unterschiedlichsten Tools halt nicht nur die Followerschaft zu begeistern, sondern eben auch Reichweite zu generieren, die halt nicht mit Media unterstützt ist, indem man richtige Hashtags setzt, indem man spannenden, anregenden Content macht, der jetzt nicht direkt mit der Marke etwas zu tun hat, aber mit dem, was die Marke transportieren möchte. Ne? Und das ist in meinem Fall halt die Welt der Düfte. Natürlich kommt hin und wieder mal halt ein Post, wo auch ein Produkt gezeigt wird, ja, oder auch eine Story, wo die ein bisschen werblicher ist. Ich meine, das erwarten auch Kunden auf den Plattformen. Aber eigentlich geht es darum, mit so einem Augenzwinkern so ein Daily Soap zu werden, weißt du, wo gerne pro Tag eingeschaltet wird im Story-Modus und wo aber auch nach 24 Stunden halt der Inhalt dann auch wieder verschwunden ist. Und ich glaube, eine gute Content-Strategie macht halt aus, zu wissen, was möchten die Kunden eigentlich erleben, weil sie aufgrund dieser 10.000 Nachrichten, die sie pro Tag halt irgendwo bekommen, entscheiden können, was sie nicht sehen möchten. Mhm. Ja, das heißt, der Kunde entscheidet, wie du deinen Kanal generierst. Du musst nur ordentlich zuhören.
Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ganz wichtiger Punkt. Und gut, dass du das auch so sagst, weil ich glaube, es geht ja wirklich darum, dass man nachfragt, sich Feedback holt, dass man Verständnis dafür bekommt, was dem einzelnen User einen Mehrwert gibt. Du, es reicht ja nicht, dass sie einfach deine Marke kennen, sondern im besten Fall sprichst du die gleichen Werte an, die sie auch haben, und gibst dadurch natürlich so dieses Zugehörigkeitsgefühl, dieses Vertraute und dass man sich gerne damit identifiziert.
Ja, vor allem jemandem auch irgendwie diesen Raum geben mitzugestalten, das ist natürlich auch super spannend. Ne? Also sehr spannend, Anfang des Jahres 2019 hat ein großer Super-Discounter-Supermarkt einfach seine Instagram-Followerschaft gefragt, was sie im nächsten Jahr erwarten wollen. Also da hat keiner hintergesessen und gedacht, boah, komm, wir machen jetzt eine krasse Strategie, sondern die haben einfach drei Posts abgesetzt. Wollt ihr mehr Rezepte sehen? Wollt ihr mehr Influencer haben? Wollt ihr mehr Stories oder mehr Posts? Und haben dem User im Endeffekt genau das gegeben, was sie sich gewünscht haben.
Perfekt.
So, Abstimmungstool, fertig. Strategie, fertig. Ja, also das ist eigentlich auch der Kern der Beratung. Ja? Also Beratung ist halt nicht einen Auftrag zu kriegen und dann, ne, versuchen, irgendwie so viel abzurechnen, bis es irgendwie geht, sondern eigentlich geht es darum, eine ehrliche Beratung irgendwo anzubieten. Ja? Also auch mal ehrlich zu sein und zu sagen, cool, dass dir dein Freund gesagt hat, Instagram ist wichtig, aber da sind nicht mal deine Kunden.
Genau.
Ich würde vielleicht zu Xing gehen oder zu LinkedIn, du hast dann angesprochen.
Ja? Ja, sehr cool, danke für den Einblick. Lass uns mal ganz kurz über deine Zukunft sprechen. Mich würde unheimlich interessieren, was sind so deine Visionen für deinen weiteren Weg als Kreativer und als Unternehmer, und wo siehst du dich so in 10 Jahren vielleicht?
Ja, 10 Jahren chillig an irgendeinem Ort, wo es richtig, richtig lecker riecht. Oscar soll den Job, den ich damals hatte, ersetzen können. Ja, aber ich sehe Oscar nicht als klassisches Startup, was eine Idee schafft und dann Hauptsache irgendwie teuer verkaufen. Das ist nicht meine Vision, sondern es geht darum, ich bin happy damit, wenn ich so viel Geld wie früher verdiene, wenn ich noch in mein Leben neben meiner Verlobten Victoria noch vielleicht 2, 3 Kinder halt reinbekommen. Und das Ganze halt durch mein eigenes Produkt halt finanzieren kann.
Da hast du das richtig gesagt. Ich glaube, das ist eine Frage, die stellen sich heute leider immer noch nicht genug Leute. Bin ich glücklich?
Ja.
Bin ich glücklich? Was brauche ich eigentlich, um zufrieden zu sein?
Ja.
Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich hoffe, dass das inspiriert jetzt auch viele Leute, einfach mal darüber nachzudenken, wofür mache ich das eigentlich alles? Oder wie kann ich eigentlich das, was ich da mache, wenn ich das vielleicht gar nicht mag, in was transformieren, was mich glücklich macht und was mich einfach in mir selber ruhen lässt und was mich nicht so getrieben sein lässt oder Dinge machen lässt, die ich eigentlich gar nicht möchte. Und deswegen, ich glaube, da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis zu dem, was du eingangs erzählt hast, wo du sagtest, du bist halt schon sehr früh losgegangen und hast für dich neue Welten entdeckt. Das ist ja, ich meine, gerade in dem Alter, ne? Wenn du dann sagst, du warst mit 15, 16 in Amerika, da ist das ja ein Riesenschritt. Aber das da schon bewusst zu machen, später den Schritt nach Hongkong zu machen, später den Schritt erstmal in die Corporate-Welt zu machen, zu großen Konzernen und dann da rauszugehen und zu sagen, hey, ich weiß genau, wie diese Welt funktioniert. Ich könnte jetzt weiter in dieser Karriereleiterstufe nach oben klettern, aber was ist denn da oben?
Ja.
Bin ich dann glücklich oder ist es vielleicht eher, dass ich mal in mich reinhöre und genau wie du sagst, so diese Leidenschaft, die du eigentlich in dir trägst als passionierter Koch und dann zu sagen, okay, ich möchte genau diese Welt in die Hände von Menschen bringen, damit die eben auch genau dieses Gefühl erleben dürfen. Finde ich super spannend. Ich stelle einfach die Frage und du sagst das, was dir dazu einfällt. Und die erste Frage ist, wer sind für dich so die einflussreichsten Persönlichkeiten und Leader so in deinem Umfeld oder vielleicht auch im Netz? Wer inspiriert dich? Wer gibt dir Impulse, die dich weiterbringen?
Ich bin ein sehr persönlicher Typ. Also ich, je näher dran, desto besser. Für mich war ein großer Mentor Bjorn Baudin, der mich damals zu Sony geholt hat. Und bei dem ich mit einem tränenden Auge gekündigt habe, der mich wahnsinnig weitergebracht hat beruflich.
Okay.
Mein Vater, der einfach ein wahnsinniger Typ ist. Also das ist schwer zu beschreiben, was...
Ja, ich sehe deinen Blick und ich weiß, was das für dich bedeutet jetzt, ja. Ich spüre das. Okay.
Ja, ich versuche es gleich noch mal in Worte zu fassen. Was
ja, ich glaube, das hat jeder verstanden. Okay. Also das ist schon cool.
In einem Atemzug muss man dazu halt meine Mutter nennen, die mit einer einzigen Weisheit genau das, was wir in der ganzen Zeit besprochen haben, eigentlich kommuniziert. Sie sagt jedes Mal, wer weiß, wofür es gut ist.
Mhm.
Ja, selbst bei schlechten Dingen, bei guten Dingen, bei Sachen, wo ich nicht weiß, was passiert, wer weiß, wofür es gut ist. Das sagt sie. Und das ist meine Hauptinspiration für mein Tun.
Cool. Weil das ist, ich sehe das auch so, ich bin mittlerweile mehr als überzeugt davon, dass es keine Zufälle gibt, dass Dinge passieren, weil wir eine Energie ausstrahlen, die Dinge anzieht. Und das kann sowohl negativ als auch positiv sein, aber alles, was passiert, hat irgendeinen guten Grund. Das ist so meine persönliche Überzeugung. Das mögen vielleicht viele anders sehen, aber ich habe in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass alles, was passiert ist, irgendwann für mich einen ganz klaren Sinn gemacht hat und dass es alles zum Guten war.
Ja.
Und deswegen kann ich da absolut nachvollziehen, was du über deine Mutter sagst. Was würdest du deinem jüngeren Ich aus heutiger Sicht mit auf den Weg geben? Lass uns mal zurückgehen zu... Du gehst gerade nach Amerika.
Einfach machen. Ja.
Geil. Brauchen wir gar nicht mehr zu sagen.
Nee, brauchen wir noch nicht.
Hast du für dich wichtige Routinen in deinem Leben?
Ja, alles.
Was heißt alles?
Vom Aufstehen bis zum Schlafen gehen.
Kannst du das mal ein bisschen aufklären?
Ich stehe morgens auf. Dann mache ich mir einen Kaffee. Einen kleinen Kaffee, also nur einen Espresso. Dann ziehe ich mich an und fahre zum Sport. Da mache ich eigentlich immer dasselbe Programm. Also nicht immer dasselbe Programm, das ist abwechselnd. Ja, aber meistens eine Stunde. Dann komme ich nach Hause, dann frühstücke ich eine Kleinigkeit, wenn überhaupt. Und so muss mein Tag anfangen. Sonst bin ich erstmal durcheinander.
Okay. Ja, genau. Hat man ja auch schon einiges geschafft.
genau. Nein, aber ich halte viel von Routinen. Also ich glaube, dass Routinen in Kleinigkeiten dafür sorgen, dass man mehr Energie für die Dinge hat, wo man Energie aufwenden muss. Mhm. Also der Exkurs, wie mein Morgen stattfindet, liegt halt nur daran, dass ich dann zumindest 9 Uhr habe, Dinge schon erledigt habe, motiviert bin, weitere Dinge zu tun, ohne viel Energie zu verschwenden, auch wenn ich beim Sport war.
Ja. Ja. Ja, also du bist schon mal im Tag, du hast bist genau. Gestartet, dein Organismus läuft und
richtig.
Du bist eigentlich dann ready, die Impulse von außen aufzunehmen. Ne?
Ja.
Ja, okay, cool. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vielleicht noch vor einigen Jahren?
Süßigkeiten.
Okay.
Obwohl ich nie wirklich viele Süßigkeiten gegessen habe. Naja, die Frage ist unfair.
Wieso?
Ja, weil du fragst mich nach Routinen und sagst dann, wozu kann ich heute einfacher Nein sagen. Also ich lebe ja schon ein bisschen in Routinen.
Ja, ich meine,
beschütze ich mich so ein bisschen davor.
Ich ziehe vielleicht so ein bisschen darauf hinaus, man hat ja auch so seine Erfahrungen gemacht und mit anderen Menschen. Und ich finde den Ansatz, den du gerade gesagt hast, dass du erstmal so die erste Zeit des Tages für dich verwendest, ist ja schon mal ein ganz guter Hinweis, dass du dich nicht sofort fremdsteuern lassen möchtest. Mhm. Und für mich resoniert das so ein bisschen, dass du dazu einfach bewusst schon Nein sagst, dass du dich nicht sofort...
Ja, das stimmt.
Beeinflussen lässt, sondern dass du erstmal für dich selbst ankommst im Tag und dann hast du ja eigentlich schon, dann bist du ja schon bereiter dazu, als wenn du direkt morgens auf dein Handy guckst und da stehen schon drei Sachen, die dich aber jetzt eigentlich noch gar nicht interessieren und die dich aber beeinflussen würden.
Ja, du hast die Frage wahrscheinlich für mich besser beantwortet, als ich das selber konnte.
Okay. Ja, das hört sich jetzt so ein bisschen so an, das passt halt dazu und das mit den Süßigkeiten nehme ich aber genauso, also ja. Verstehe ich.
Ja, gut, es gibt natürlich noch den, wozu kann ich besonders gut Nein sagen, ist der Drang, sich vergleichen zu wollen, permanent. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist das, was draußen halt passiert, ne? Also ich meine, jetzt gerade Instagram, alle vergleichen sich, jeder postet da irgendwas, macht das für dich? Also entweder bist du ein Unternehmen und postest oder bist ein Influencer oder du machst Geld mit Instagram oder möchtest Geld damit machen, dann ist es dein Job, ja. Aber wenn du privat bist, lass dich nicht beeinflussen davon.
Nee, erzähl deine Geschichte.
Genau,
bleib echt.
Genau, bleib echt. Und ich glaube, das ist das, ne, wo man sich hinreißen lässt und in dem Moment, also ich bin da, mittlerweile reizt es mich nicht mehr, irgendwie da den Vergleich anzugehen, irgendwie ja, permanent.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Cool, dass du das sagst. Was ist eine deiner gerne auch skurrilen Eigenheiten, auf die du heute nicht mehr verzichten möchtest?
Ja, das könnte jetzt wahrscheinlich Vicky am besten beantworten. Weil sie meine skurrilen Seiten kennt. Ich habe mindestens einmal am Tag so dolle 10 Minuten, wo ich wirklich unprofessionell bin. Und wirklich seltsam bin. Aber ich glaube, wer hat es nicht? Vielleicht bin ich auch stolz drauf. Genau.
Cool.
Ja.
Was sind deine drei Lieblings-Apps auf deinem Smartphone?
Ich habe eine Notiz-App. Ich müsste nachgucken, wie die heißt. Notes, Notebook heißt die. Notebook von Zoho. Zoho. Das ist eine App, wo ich mehrere Notizbücher drin abspeichern kann. Und dadurch, dass ich viele unterschiedliche Ideen und viele unterschiedliche Kunden sowie Themen habe, kann ich für jedes einzelne dieser Themen mein Notizbuch immer mit dabei haben.
Okay, cool.
Und zwar in meinem Handy. Dann WhatsApp ist, glaube ich, für jeden eines der wichtigsten Kommunikationstools. Das, was ich nicht gut finde an WhatsApp, ist die Möglichkeit, dass man dort Geschenkeorganisationsgruppen halt haben kann.
Ja.
Weil die immer in die falsche Richtung gehen. Und die letzte App, die ich benutze, ist der Timer für meinen Sport. 45 Sekunden Belastung, 15 Sekunden Pause.
Alles klar.
Ja.
Welches Buch hast du am häufigsten verschenkt und warum?
Also, das dürfte Der Alchemist sein, von Pablo Coelho, weil ich dieses Buch zu diesem Wendepunkt, 30. Geburtstag und Co., halt, ich meine, das ist ja ein easy read, so, ne? Das ist 20 Minuten, du würdest da keinem irgendwie, 20 Minuten, zwei Stündchen, aber,
Gefühl.
Du würdest da halt niemandem irgendwie, 500 Seiten irgendwie auf. Das ist cool. Ich finde die Sichtweise spannend, weil das trifft so ein bisschen auf mich zu, ne, immer was Neues ausprobieren, weil es kann nichts schief gehen, du kannst immer wieder zurück.
Ja.
Das zweite Buch, ich habe aber tatsächlich noch eins, was auch wichtig war für meinen Prozess, ist Tim Ferriss mit der 4-Stunden-Woche.
Mhm.
Finde ich super, klasse. Ich habe früher Tim Ferriss den 4-Hour-Chef gelesen, das ist schon ein sehr spannendes Kochbuch und finde die Art und Weise, wie analytisch er solche Projekte irgendwie arbeitet, finde ich halt mega, mega spannend. Aber die 4-Stunden-Woche hat mich inspiriert, weil da die wichtigsten drei Punkte drin waren, die mich dazu bewegt haben, zu sagen, ich mache Oscar. Und der erste war, ich war immer auf der Suche nach einer Idee. Er hat gesagt, such dir keine Idee, die es noch nicht gibt, sondern such dir eine Idee, die es gibt. Ja, und das war der Punkt, wo ich mir gedacht habe, stimmt. Weil wenn ich was erfinde, was es nicht gibt, dann muss ich das erstmal erfinden und dann kennt das niemand. Also mache ich doch etwas, was es gibt und versuche mich zu differenzieren und es besser zu machen. Ja? So, das war jetzt erstmal Punkt 1 daraus. Aber ne, seine Zeit anständig einzuteilen ist Punkt 2. Also wie hast du die Möglichkeit, relativ zeitneutral zu arbeiten und so schnell wie möglich halt ein Produkt oder beziehungsweise einen Service oder eine Leistung halt umzusetzen.
Mhm.
Und das kannst du auf deinen eigenen Tag anwenden, für dich privat, aber eben auch für dein Unternehmen. Und das war wichtig für mich. Und das war eben auch der Grund, warum ich Zeit in meinem Leben schaffen musste und halt dann meinen Job verlassen musste, damit ich Zeit dafür habe, die Dinge zu tun, die ich halt wirklich machen möchte.
Klasse, weil dann muss man ja erstmal hinkommen.
Genau.
Zu diesem Punkt. Und spannender Impuls. Ich glaube, dass, also ich kann es bestätigen, ich mag die Denkweise und die Ansätze von Tim Ferriss auch sehr, sehr gerne. Und ein guter Tipp auf jeden Fall.
Achso, der letzte Tipp. Da wollte ich noch einen,
ja, gerne.
Einen reinwerfen, was Tim Ferriss angeht. Man muss nicht das ganze Buch lesen, weil ich glaube, ab der Hälfte kommen nur noch Linksammlungen und irgendwelche Research-Sachen, die er irgendwie gemacht hat. Ne? Also diese Bücher machen immer sehr viel Angst. Und
ja, ja, ich habe hier noch ein krasser Nerd. Also
genau. Aber gleichzeitig, das ist halt das dritte, was ich aus diesem Buch gezogen habe, ist, ne, ein 500-Seiten-Buch verkaufen, obwohl davon irgendwie nur 200 Seiten relevant sind, ist schon krass. So viel zu dem Thema, ne, 80-20, ordentlich arbeiten, ne, ein Produkt anständig irgendwie produzieren und dann auf den Markt gehen. Und dann halt gucken, wie man es weiterentwickelt. Das war so ein bisschen die Inspiration.
Ja, cool. Was hält dich nachts wach?
Nichts. Weil ich schlafe wie ein Stein. aber du kannst die Frage gerne umformulieren. Also was umtreibt mich? Was sind die Dinge, die ich im Kopf habe? Aktuell ist es das Gleichgewicht zwischen zwei Jobs. Ne? Also klar, wie kann man eine Marke erschaffen, ohne aus einem, weiß ich nicht, viel Geld zu haben, aus einem reichen Haushalt zu kommen oder, weiß ich nicht, einen riesen Investor irgendwo dabei zu haben, sondern alles irgendwie vom eigenen Konto und gleichzeitig aber Kunden zu gewinnen und genügend Zeit zu haben, Oscar halt auf die Straße zu bringen bei dem Maß an Qualität, was ich mir halt irgendwie vorstelle.
Ja.
Das ist so das, was momentan mich umtreibt irgendwie.
Die Frage, wonach du gerade, was du gerade machst, worauf wir uns freuen dürfen, ist ja auch klar. Oscar steht in den Startlöchern.
Ja.
Ich sehe die Kisten hinter dir und ich weiß, es geht bald los und ich drücke dir alle Daumen. Ich weiß, dass das ein Erfolg wird und du bist ein echt smarter Typ. Das hört sich alles sehr gut an. Gibt es irgendwas, was meine Hörer für dich tun können?
Ja, klar. Also besucht meine Internetseite. Das ist www.oscar.care. Der Instagram-Kanal heißt genauso, oscar.care.
Wir werden das auf jeden Fall alles verlinken.
Das findet ihr in den Links. Und was ich schön finde, ist, wenn alle Leute drumherum einfach Teil der Community werden. Wie gesagt, meine Vision ist halt, eine Welt voller Genuss zu schaffen. Und auf dem Weg ist Oscar halt eins dieser Themen. Und ich glaube, dass ich ganz viele Menschen in diese Richtung führen kann. Und das heißt, schaut euch das mal an, seid mal neugierig und ja,
cool,
werdet Teil.
Und wie kann man dich erreichen und wo trifft man dich? Also natürlich über die Social-Kanäle, die Klar. wir verlinken, über die Webseite, aber wo kann man dich sonst so treffen?
Ja, immer gerne samstags, am mittags am Karlsplatz. Ich glaube, das hast du, sagt das eigentlich jeder in dem Podcast?
Nee, das sagt nicht jeder. Aber, genau. Ich glaube, da trifft man einige.
Aber samstags, mittags am Karlsplatz. Einfach, weil es passt zu mir. Mit Vicky mache ich das sehr gerne zusammen, dass wir einfach einkaufen gehen, Kleinigkeit schlemmen, vielleicht ein Glas Wein trinken, Menschen treffen. Das ist super spannend. Ansonsten bin ich gerne in Düsseldorf unterwegs, auf unterschiedlichen Netzwerkveranstaltungen, wo wir uns ja eben auch kennengelernt haben. Ansonsten einfach mal Hörer in die Hand nehmen, anrufen und sagen, entführ mich in deine Welt live. Und dann wollen wir mal schauen, wie das funktioniert.
Stark. Kann ich jedem nur empfehlen. Also ganz, ganz spannend. Ganz spannende Geschichte. Vielen Dank für deine Zeit, Jonas.
Und ich würde gerne noch, sorry, dass ich unterbreche, ich würde gerne noch eine Sache bringen.
Ein Glück haben wir keine feste Sendezeit, hau raus.
Genau, wo man mich antreffen kann. Ansonsten könnt ihr mich natürlich bei meinen Live-Mixing-Sessions halt treffen.
Aha, okay.
Ich hatte das jetzt zweimal. Also ich war mal einmal auf einem Festival, wo ich euch eben in diese Duftwelt entführen kann und gleichzeitig ihr ein kleines Geschenk, also ein selbstgemischtes Parfum, wo ihr selber an den Duftnoten halt mit bestimmen könnt. Live für euch mische. Ich habe das in einem Herrenausstatter in Mönchengladbach schon gemacht und ich freue mich darauf.
Gibt es da schon neue Termine?
Aktuell noch nicht. Arbeite gerade für die Lounge-Veranstaltung daran, das eben auch nochmal zu machen. Aber ansonsten.
Das heißt aber, über den Kanal von Oscar kann man das dann erfahren,
genau.
Wann das stattfindet.
Oder man kann mich auch buchen.
Okay, ja, genau. Mit
also ne, für jede Eröffnung oder für mal was Besonderes. Also nicht diesen Standard-Fotoautomaten.
Alles klar. Dann
vielleicht mal
ja, warum nicht denn den Signature-Duft für eine Hochzeit mal machen?
Ne? Ganz genau.
Oder für einen coolen Event, alles klar.
Richtig.
Jonas, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für die spannenden Einblicke und vor allem für die vielen, vielen persönlichen Geschichten. Hat mich mega gefreut, dass wir da mal so tief eintauchen durften.
Ganz lieben Dank. Vielen, vielen Dank.
Cool. Vielen lieben Dank für deine Zeit und für das Zuhören. Das war Game of Creativity. Und wenn dir die heutige Episode gefallen hat, dann sei doch einfach beim nächsten Matchday wieder dabei. Und wenn du jemanden kennen solltest oder jemanden in deinem Netzwerk hast, für den dieser Podcast ebenfalls eine Inspirationsquelle oder eine gute Unterhaltung sein könnte, dann empfiehl Game of Creativity gerne weiter. Und wenn diese Episode für dich wertvoll war, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung auf iTunes freuen. Das hilft, die Show höher zu ranken und hilft anderen Menschen, diese Show zu finden. Und dafür jetzt schon mal ganz, ganz lieben Dank. Und nicht vergessen, Anfang zu machen, denn nicht gemacht haben wir schon oft genug. Bis zum nächsten Matchday. Das war der Jan.